und her gerissen. Wir lesen so Verschiedenes in wenigen Versen über seine Persönlichkeit. Die Verse 1 bis 3, vielleicht können wir sie gleich nochmal sehen, zeigen, dass sein Wesen auf uns sehr, sehr gut übertragbar sind. Denn was lesen wir in Vers 3 in der nächsten Folie? Sehen wir, dass Salomo den Herrn liebte. Er liebte den Herrn. Das ist eine Aussage, die steht. Und er wandelt nach seinen Geboten und nach seinen Ordnungen. Ein rechtschaffener Mann. Es ist eigentlich eine positive Beschreibung dieses Mannes. Wie viele sitzen heute hier, die sagen würden, ja, ich liebe auch den Herrn. Ich liebe auch Jesus. Ich liebe Gott. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich heute hier sitze. Seine Liebe und seine Hingabe ist in Vers 4 dann ganz krass zu lesen. Er ging nach Gibeon, um dort Schlachtopfer dazu bringen. Denn das war die große Hürde. Und wie viel? 1000. Leute, das war richtig Arbeit. Das ist nicht 45 Minuten Predigt zu hören. Der war da mächtig lang zugange. Aus einer Hingabe, die er in sich hatte, er möchte Gott dienen. Er möchte seiner Liebe Ausdruck verleihen. Und das hat man im Alten Testament nun einmal mit den Opfern gezeigt. Wir gehen jetzt nicht auf diese ganzen Opfersysteme ein, was es zu bedeuten hat. Nur so viel, damit hat man Gott angebetet. Und das hat er gemacht mit 1000 Opfern. Das hat wahrscheinlich mächtig gestunken. Aber es war es ihm wert, er wollte zeigen, Gott, ich liebe dich. Okay, das ist die eine Seite. Aber bitte, was lesen wir denn schon in Vers 1? Und Salomo wurde Schwiegersohn des Pharao, des Königs von Ägypten. Ja, bitte, von wem? Momentchen mal. Von wem wirst du der Schwiegersohn? Von dem Pharao aus Ägypten? Der Erzfeind vielleicht von Israel. Sag mal, tickt's noch? Du heiratest die Tochter des Pharao. Der Salomo ist ganz schön gewieft. Er weiß, was er da tut. Denn diese Frau ist vielleicht sogar die wichtigste Frau in seinem ganzen Harem von circa 700 Frauen. Ungefähr hat er gehabt und das war eine der wichtigsten, weil sie ihm die politische Stellung gesichert hat, die er dort dann hatte. Denn Salomo ist dafür bekannt, dass er ein hammermäßiger König war mit extrem viel Frieden in seinem Land. Und diesen Weg ist er gegangen. Man könnte auch spekulieren, ob es vielleicht andere Wege gäbe, diesen Frieden zu bekommen von Gott. Aber er hat sich gedacht, ich heirate diese Frau, dann wird der Pharao mir nichts anhaben und dann ist das so. Aber lebt er nicht nach den Ordnungen Gottes? Was steht in dem 5. Mose? Dort gibt es ein Königsgesetz. Wenn ihr in das Land kommt, Israel, und wenn ihr dort einen König haben werdet, dann gebe ich euch jetzt schon mal ein paar Gebote. So prophylaktisch sozusagen. Und wenn dann der König kommt, dann soll er auf eines achten. Er soll sich nicht viele Frauen anschaffen. Anschaffen, ja, wie Güter. Das hört sich ein bisschen makaber an, aber bei 700 Frauen kann man von Anschaffen reden. Ja. Er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, hat er aber gemacht und vor allem dann noch die. Okay, er hat geopfert. Er hat alles gegeben. 1000 Opfer. Er wollte es zeigen und eigentlich müssen wir sagen, okay, Salomo, niemand gibt so viel wie du, ist da den ganzen Tag am Arbeiten und am Opfern. Du bist echt ein krasses Vorbild und das sollten wir doch anerkennen. Seht ihr dieses Wort? Jedoch. Er macht das zwar, jedoch. Da gibt es ein kleines Problemchen. Hier wird von dem Autor des ersten Königebuches Kritik angeführt. Er hat das alles gemacht. Seine Hingabe war volle Ladung. Jedoch hat er auf den Höhen Opfer gebracht. Eine kritische Haltung wird zu Salomo aufgebaut und gleichzeitig aber auch seine Hingabe gezeigt. Merkt ihr, dass wir vielleicht uns da irgendwie wiederfinden könnten? Ihr nicht. Was macht er dort? Früher ist man so auf Hügeln gegangen, auf Bergen, wo man auf einer erhabenen Position war. Unter freiem Himmel hat man dann dort geopfert. Und man hat sich erhofft, dass wenn ich auf einem hohen Hügel bin, dass ich dann Gott ein bisschen näher bin. Und Gibeon war, es wird genannt, der höchste Hügel oder der große Hügel. Es war bekannt für, dass das ist die Höhe. Da gehen wir hin, dort opfern wir. Gibeon, der Ort, wo diese Höhe ist, ist ungefähr 8 bis 10 Kilometer nördlich von Jerusalem, der wichtigste Ort. Die Heiden, die Gottlosen, haben in Gibeon geopfert. Die Israeliten sind rein und haben diesen Brauch der Kanaaniter übernommen und haben dort dann auch geopfert, auf dieser gleichen Höhe. Wir lesen in einem anderen Buch, das ist wichtig, damit wir ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, was gleich passieren wird. Dort steht die Stiftshütte, die Hütte, wo Gott gesagt hat, dort wohne ich. In Gibeon haben sie auf dieser Höhe, haben sich gedacht, hier, die ganzen Heiden, die bringen hier ihre Opfer, ist ziemlich hoch, eigentlich finden wir das ganz nett. Wir bauen unser Zelt dort auf und stellen unseren Altar dort auf. Und er steht dann dort, in Gibeon. Wandelt Salomo nicht nach den Ordnungen Gottes? Heißt es nicht dreimal? Wir werden sicherlich mehr Stellen finden, aber ich gebe euch 3. Alle ihre Höhen sollt ihr austilgen im 4. Mose und 2-mal im 5. Mose. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihr sollt ihre Altäre niederreißen. Man kann sagen, dass die Liebe von Salomo ausbaufähig ist. Ja, da war Hingabe. Als ich mit einem Kumpel darüber gesprochen habe, habe ich ihn so gefragt, was hältst du eigentlich davon, dass er dorthin geht, nach Gibeon? Hab da lange drüber gebrütet, warum er dorthin geht und ob das, wie das zu bewerten ist. Und dann sagte mein Freund, stell dir mal vor, du betest an einem Ort an, an dem Gott nicht ist. Stell dir das mal vor. Du gehst irgendwo hin, Gott ist gar nicht da. Du denkst es und gibst 100%. Warum ist Gott nicht dort? Bevor Salomos Vater, der König David, gestorben ist. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte. Auf jeden Fall war er in Südjerusalem. Und dort ist was passiert. Gott ist ihm begegnet und dann sagt er, hier in Südjerusalem soll das Haus Gottes des Herrn sein und das der Altar zum Brandopfer für Israel. Das Haus Gottes und der Altar sollen hier in Südjerusalem sein. Das wusste Salomo. Und trotzdem ist das Haus Gottes, damals noch die Stiftshütte und der Altar in Gibeon geblieben. Und er feiert dort Feste, opfert dort für Gott. Was sucht dieser Typ in Gibeon? Gibeon ist nicht der Ort, knapp daneben, aber auch vorbei. Es sind 8 bis 10 Kilometer. Aber das ist nicht der Ort, wo Gott gesagt hat, hier. Die Frage an dich ist, auf welchen Höhen bist du unterwegs? Gibt es vielleicht, natürlich sind wir jetzt alle hier und das ist alles gut und recht, ja. Wir sind ja brave Christenkinder. Tolle Gotteskinder. Aber wie sieht es unter der Woche aus? Auf welchen Höhen bist du unterwegs? Gehst du vielleicht an Orte, wo Gott gar nicht sein will? Und denkst vielleicht sogar, ich tue was Gutes damit. Ich denke, es ist halt so meine Überzeugung, dass es gut und richtig, dass ich hier bin und habe sogar noch ein reines Gewissen dabei. Gibt es solche Höhen? Wir sind natürlich nicht so naiv wie früher die Israeliten. Wir sind natürlich viel weiter. Einige lachen. Suchst du Segen für dein Leben? Tust du es an der Stelle, wo Gott seinen Segen verheißen hat? Oder suchst du dir irgendwelche Orte, die Gott
gar nicht auserwählt hat. Salomo und das ganze Volk gehen dorthin, heißt es hier. Der König ging nach Gibeon. Er geht dorthin. Und in Vers 2, jeder opferte das ganze Volk auf den Höhen. Der König und das ganze Volk leben in Unordnung. Und er ist eigentlich deren Beispiel als König und geht mit schlechten Beispielen sehr gut voran. Lange Einleitung. Jetzt kommen wir zu Vers 5. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht.
Wo erscheint Gott? Wo ist er? Wo offenbart sich Gott? Was hat Gott bestimmt? Wo ist der Ort? In Jerusalem. Und Gott ist sich nicht zu schade, 8 bis 10 Kilometer nördlich zu gehen und zu sagen, hey du, ich sehe, was in dir vorgeht. Und ich sehe die ganze Fehlerhaftigkeit. Den ganzen Nonsens, den du vielleicht auch machst. Den falschen Weg. Und ich gehe 8 bis 10 Kilometer den falschen Weg dorthin. Und schenk dir eine Begegnung mit mir. Wir lesen da so schnell drüber, aber wenn man sich das mal bewusst macht, das ist eine richtig gute Botschaft für uns. Gott hat die Möglichkeit, er kann in unsere unvollkommenen Zustände hineinkommen, uns begegnen. Er sitzt nicht in Jerusalem und wartet, bis Salomo mal selbst auf den Trichter kommt. Sondern er sagt sich, ich gehe dorthin, ich gehe an den Ort, wo ich nicht wohne und offenbare mich. Er hat die Leidenschaft von Salomo gesehen, seine Großzügigkeit sozusagen mit 1000 Opfern und er zeigt ihm seine Großzügigkeit. Und Salomo sagte, nein, und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Wir sind in diesem Traum, ja, in diesem göttlichen Traum. Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagte, du selbst hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit. Ich gehe ein bisschen weiter. Und nun, Herr, in Vers 7, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht anstelle meines Vaters David. Ich aber bin ein kleiner Junge. Ich weiß nicht außer noch einzugehen. Wir merken, wir gehen gleich weiter in diesem Gebet. Wir sehen in diesem Gebet, wie wir, wenn Gott uns begegnet, anscheinend gibt es da keine Vorbedingungen für, er kommt einfach, obwohl es nicht verdient ist. Er kommt ihm nahe und hier sehen wir, wie wir beten können. In diesem Vers sehen wir, dass wir, wenn wir beten, sollen wir ehrlich sein vor Gott. Als Salomo König wird, ist er ungefähr 20 Jahre alt. Mit 20 Jahren ein Volk zu regieren, was aus Millionen von Personen besteht. Ich kann so ein klein bisschen mit ihm mitfühlen. Ich bin nicht 20, ich bin mit 26 Herr Pastor geworden, ja, und ihr seid eine sehr überschaubare Herde. Aber ich möchte nicht 6 Jahre vor Israels König gewesen sein. Die Weisheit, die er braucht als König, die hat er bitter nötig. Er hat sie nicht. Und was sagt Salomo? Er gibt zu, dass er ein kleiner Junge ist. Hey, das ist meine Aussage. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Dieser Typ, das ganze Volk schaut auf ihn. Er ist schon König. Alles, was er sagt, tun die Menschen. Er kann die Leute dirigieren und alles tun und machen, was er will, sozusagen. Er könnte einfach sein Ding durchziehen und Gott begegnet ihm und in dieser Begegnung ist er ehrlich zu ihm und sagt, ich bin ein kleiner Junge. Das ist demütig. Ihr könnt sagen, ich bin ja König, ne? Brauchen wir nicht zu diskutieren. Du kannst Gott, wenn du was möchtest, sagen, komm, dann sage ich auch noch dir, wo du noch handeln darfst, wie meinen anderen Knechten. Das macht er nicht. Er sagt, ich bin klein. Und das Volk, sagt er, ist groß. An einer anderen Stelle sagt er, das Volk ist gewaltig. Und er stellt das richtig gegenüber und merkt selber in diesem Augenblick, was habe ich eigentlich für eine krasse Aufgabe? Und dann macht er etwas ganz Besonderes in Vers 8. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes. Nicht und ich König herrsche über mein Volk, sondern Gott, dein Knecht ist inmitten deines Volkes. Er demütigt sich, er macht sich klein, er ist ehrlich zu Gott. Ich bin nicht hier der große Macker. Ich brauche Hilfe, mächtig Hilfe. Und wenn er sagt, ich bin dein Knecht, zeigt er ihm, ich bin extremst abhängig von dir. Er ist 20 Jahre und bekommt dann diesen Segen von Gott. Niemand, Gott zeigt auch damit, niemand soll Gottes Kinder verachten, weil sie jung sind. Auch wenn jemand jung ist, aber wenn Gott seinen Segen gibt, dann wird man das sehen. Und wir sollen uns da nicht hinstellen, das musste auch Paulus dem Timotheus schreiben. Niemand verachte dich aufgrund deiner Jugend. Kann ich auch gut verstehen. Du Jüngling, du weißt doch noch gar nichts, du kannst doch noch gar nichts. Da sollen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Und mit der Weisheit, die der Salomo bekommen hat, hat er ihm quasi diesen Schutz gegeben. Niemand soll dich verachten, obwohl du noch jung bist. Ich stehe an deiner Seite. Denn die Weisheit Gottes, meine Lieben, ist nicht von dieser Welt. Die Weisheit Gottes wirft alles um, was wir für korrekt und richtig halten. Wer hat in unserem Leben das Sagen? Das sind die Gebildeten und das sind die Belesenen und das sind die Akademiker. Und wenn du keinen Schulabschluss hast, dann, außer du kommst zu einem sehr demütigen Christen, dann bist du vielleicht ein bisschen was. Aber ansonsten ist man nicht viel. Und vorne sollen nur die stehen, die auch was zu sagen haben, die rhetorisch was drauf haben, die gewichtig sind und die vielleicht sogar auch noch politisch angesehen sind. Was brauchen wir? Ein Niemand. Aber Gottes Weisheit hat einen ganz anderen Charakter. Er zeigt mit seiner Weisheit, die er seinen unvollkommenen Kindern gibt, dass das, was hier passiert, wirklich von Gott kommt. Und man sich nicht hinstellen kann, ja, das sind alles menschengemachte Systeme, deswegen funktionieren sie auch. Gott spielt aber nicht nach den Regeln dieser Welt, sondern setzt manchmal Menschen ein, wo man denken würde, oh, wie krass ist das denn? Versteht mich nicht falsch, Bildung ist nichts Verkehrtes. Wenn ihr ein Buch lesen könnt, dann lest es. Bildung ist kein Gegenspieler zur Weisheit. Aber Weisheit ist nicht das Gleiche wie Bildung. Denn es gibt Menschen, die sind, ich sag mal, sehr ungebildet. Haben vielleicht, so wie mein verstorbener Opa, eine Klasse besucht und konnte dann nicht weiter, weil, ja, Familie war arm. Und trotzdem können solche Menschen, und ich denke, einige kennen auch solche Personen, extrem weise sein. Weiser als so mancher Akademiker. Bildung ist nicht falsch, steht nicht gegen die Weisheit, kämpft nicht gegen die Weisheit. Aber Weisheit ist nicht das Gleiche wie Bildung. Weisheit ist und bleibt eine Gabe Gottes. Meine Oma hat mit mir immer früher, wenn ich bei ihr war, ein Spiel gespielt. Ein sehr frommes Spiel, muss ich zugeben. Sie hat die Bibel genommen, Psalm 119 aufgeschlagen. Vielleicht habe ich schon mal erzählt, ich weiß es nicht. Und Psalm 119 hat 176 Verse. Dann hat sie mit ihren Enkeln immer gesagt, okay, sag eine Nummer und ich lese dir sozusagen als Zusage Gottes diesen Vers.
Und als ich das erste Mal mit ihr gespielt habe, dieses fromme Spielchen, dann dachte ich, ja, ich nehme mal eine runde Zahl. Ich nehme die 100. Die hat sie mir dann vorgelesen. Ich lese gleich vor, hat mir auch sehr gefallen. Seitdem, immer wenn ich dann bei ihr war und wir das Spiel gespielt haben, immer wenn ich dann dran war, habe ich immer wieder die 100 genommen, weil ich das sehr, sehr schön fand, dass meine Oma mir das vorliest. Ich lese es euch jetzt mal vor mit dem Vers 99, dann versteht ihr, warum ich das so genial fand. Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Nachdenken. Und jetzt der Vers 100. Meine Oma hat mir das dann zugesprochen. Einsichtiger bin ich als die Alten. Denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Als Kind hat mich vor allem der erste Teil interessiert. Das war sehr amüsant auch für meine Oma. Aber später, mit der Zeit, habe ich gemerkt, warum kann jemand einsichtiger sein als Alte, als die Alten, als Greise steht in meiner Übersetzung. Die Erklärung finden wir danach, denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Denn Gottes Weisheit ist größer als menschliche Weisheit. Lasst uns ehrlich sein, wenn wir vor Gott treten. Nicht keine Spielchen spielen, sondern ganz ehrlich sein, hey, ich brauche Hilfe. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag, dieses, dein gewaltiges Volk zu richten? Das ist die zweite Lektion. Wie können wir beten? Wir sollen konkret beten, nicht irgendwelche Allgemeinplätze. Wir können sehr gern allgemein beten, wie ein Kumpel das immer scherzhaft gemacht hat. Gott segne alle Missionare. Amen. Dann habe ich alle Missionare halt abgedeckt und meine Pflicht erfüllt. Wir sollen konkret beten. Wenn Gott im Gebet uns nahe kommt, dann kommt er nicht, um irgendein Palaver zu hören. Er möchte konkret wissen, was dir auf dem Herzen ist. Und er soll ihm Weisheit geben, aber er sagt nicht einfach, gib mir Weisheit, Punkt. Weisheit wofür? Habe Mut, Konkretes auch zu sagen, wofür? Gib mir ein hörendes Herz, ja wofür? Um das Volk anzuleiten, zu richten, gut und falsch zu entscheiden, anderen zu dienen. Dazu brauche ich Weisheit in meiner Stellung. Und ein Prediger, das wird jetzt vielleicht einige ein bisschen ärgern, weil er ein schwäbischer Prediger war, aber hört trotzdem mal. Mag's nicht hören jetzt, ne? Gut. Ein schwäbischer Prediger hat mal gesagt, man nimmt Vorlieb mit menschlicher Ausrüstung und es mangelt an göttlicher Ausrüstung. Daher kommt es, dass in Familie, Schule und Gemeinde so viel ungöttliches Wesen ist, dass man in Handel und Wandel so viel Fuscherei und Gewissenslosigkeit findet. Die Menschen haben verlernt, dass das Beste, was wir für jeden Lebensberuf brauchen, von unserem Gott erbeten und geschenkt werden muss. Wir bedienen uns so schnell mit unseren menschlichen Ressourcen und vergessen völlig, dass auch wenn wir kein König von Israel sind, dass für den Punkt, wo wir stehen, dass wir Weisheit Gottes brauchen. Selbst wenn ich ein normaler Angestellter bin oder einfach nur Rentner. Einfach. Ich brauche Weisheit. Ich bin in einem Beziehungsgeflecht. Ich habe vielleicht Verantwortung für meinen Nächsten. Ich soll meinen Nächsten lieben. Wie soll ich das tun? Ich brauche Weisheit. Gott hat mich in Verantwortung gestellt. Deswegen sagt doch Jakobus, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Gott macht keine Vorwürfe. Salomo betet in Gibeon an dem falschen Ort. Er hat 700 Frauen.
Und Gott lässt sich auf diesen Mann ein. Und er macht keine Vorwürfe in diesem Gebet, als er sagt, ich brauche Weisheit.
Ich gebe dir Weisheit, aber erst wenn du.
Das passiert hier nicht. Er macht keine Vorwürfe, sei konkret, sag, was du brauchst.
Und du wirst es bekommen, was du brauchst. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Ja, sehen wir, was er erbittet. Eine dritte Lektion für uns. Er ist nicht nur ehrlich, nicht nur konkret, sondern auch selbstlos. Er möchte ein hörendes Herz haben. Also er sagt nicht, sein Lebensmotto ist nicht, wie wir es in einer Predigt hatten, hör auf dein Herz, sondern Herz, höre auf den Herrn. Gib mir ein hörendes Herz. Ein hörendes Herz kann man auch übersetzen mit weises, gehorsames, erkennendes oder verständiges Herz. Und sein Verlangen ist, nicht einfach sein Leben auf die Reihe zu kriegen, sondern schaut mal, er möchte Gottes Volk leiten, Verantwortung übernehmen für Gottes Volk. Das Neue Testament spricht über die Kinder Gottes auch als Könige, dass Gott uns als Könige eingesetzt hat. In einer Männerfreizeit haben wir ausführlich darüber gesprochen, dass wir Könige sind. Das hat uns gut gefallen. Aber auch die Frauen dürfen hier auch Könige sein. Wir sind Könige, wir sind in Verantwortung gestellt und wir sollen herrschen in guter Art und Weise. Nicht unterdrücken, sondern leiten und führen in guter Art und Weise. Und ich hatte es eben gerade schon gesagt, Gott nimmt uns in Verantwortung als Christen, dass wir gute Vorbilder sind für unsere Nächsten, für unsere Nachbarn, für unsere Familie und auch für unsere Freunde. Dass sie an uns ein gutes Beispiel sehen und wir dort unser Königsamt auch einnehmen und uns auch so verhalten wie ein König. Und Könige, gute Könige, das hat man an David und auch an Salomo gesehen, zumindest in der Anfangszeit von Salomo, dass es den guten Königen nicht um sich selbst geht. Ich möchte dir sagen, wenn du in Verantwortung bist, ob in deinem Alltag oder hier in der Gemeinde als Gruppenleiter. Wenn du deine Gruppe, deine Personen anführst, um dich selbst zu erhöhen, dann wird Gott das zunichte machen. Ein Prediger hat mal gesagt, Gott segne mich am allermeisten, damit ich für andere ein Segen sein kann. Gib mir viel, damit ich viel geben kann. Diesen Blick brauchen wir. Wenn wir von Gott vieles erwarten, um unseren Namen groß zu machen, damit die Menschen uns sehen und unser Name hoch gelobt wird vor den Menschen, dass mein Name in den Norden reicht und nach Nordhorn, das taugt nichts. Es ist allein ein Name, der hoch erhoben ist, und das ist Jesus Christus. Und wenn ich mich an ihn klammer und immer höher komme, nur aus dem Grund, um andere Menschen hochzuholen, aber nicht um mein eigenes aufzubauen und mir mein eigenes Königreich zu errichten mit meinen Untergebenen, sondern Gott, ich bin dein Knecht inmitten deines Volkes. Gib mir Weisheit, gib mir ein hörendes Herz, um anderen zu helfen. Das ist sein Gebet. Ehrlich, konkret und selbstlos. Wie reagiert Gott? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, ab Vers 10, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm, weil du um diese Sache gebeten hast und hast sie nicht viele Tage erbeten und hast sie nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten,
um auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, sowohl Reichtum als auch Ehre, so dass es unter den Königen keinem wie dich geben wird alle deine Tage. Und wenn du auf meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnung und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihn gegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. Gott hört dieses Gebet. Wie reagiert er darauf? Gott freut sich. Gott hat Gefallen daran. Was gefällt ihm besonders an diesem Gebet? Ich möchte euch, es ging durch die amerikanischen christlichen Medien wie Feuer vor wenigen Tagen, wie eine Frau eines sehr berühmten Pastors auf einer Konferenz Folgendes gesagt hat. Ich will jeden von uns dazu ermutigen, zu realisieren, dass wenn wir Gott gehorchen, wir das letztlich nicht für Gott tun. Ich meine, das ist zwar eine Weise, es zu betrachten, doch tun wir es vielmehr für uns selbst. Denn Gott hat Freude daran, wenn wir glücklich sind. Das ist es, was ihm die größte Freude ist. Also, ich möchte, dass du am heutigen Morgen weißt, tu einfach für dich selbst Gutes. Tu Gutes, denn Gott will, dass du glücklich bist. Wenn du in die Kirche gehst, wenn du ihn anbetest, tust du es eigentlich nicht wirklich für Gott. Du tust es für dich selbst. Denn das ist es, was Gott glücklich macht. Und dann sagt sie Amen. Und Tausende sagen Amen. Das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht Gottes Botschaft. Viele haben darauf Amen gesagt, aber das ist nicht das Evangelium von Jesus Christus. Keine Frage, Gott hat uns zur Freude erschaffen, dass wir Freude an ihm haben. Wenn ich zu Gott gehe, dann mache ich das nicht primär für mich selbst. Ich mache es für Gott. Gott ist das Zentrum aller Dinge. Was hier passiert ist, das ist nicht nur in dieser einen Aussage, es gibt noch viele andere Aussagen. Wurde etwas vertauscht? Nicht der Mensch, der auf Gott zugeht, oder Gott steht nicht mehr in der Mitte und der Mensch geht darauf zu, sondern die Plätze wurden ausgetauscht. Der Mensch steht in der Mitte und Gott soll auf den Menschen zielen. Gott ist so wichtig, dass ich glücklich bin. Deswegen, wenn ich Gott anbete, mache ich das nicht für ihn, sondern eigentlich für mich. Wir sehen bei Salomo, dass es nicht darum geht. Es geht nicht darum, dass ich mein maximales Glück in diesem Leben finde. Diese Botschaft von dieser Person funktioniert nur in einer Gesellschaft voller Wohlstand und voller Reichtum und wo man sich selbst schon genug ist. Geh nach Syrien, geh in den Irak und predige den Christen dieses Evangelium von dieser Frau. Tu einfach Gutes für dich selbst. Das funktioniert dort nicht. Gott freut sich über Salomo. Er sagt dreimal nicht. Er sagt nicht, dass du dir ein langes Leben gewünscht hast, nicht, dass du Reichtum hast. Und nicht, dass du Vergeltung hast. Nicht du, 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 du und noch einmal du. Es geht hier in dem Gebet von Salomo, wir sind immer noch in einem Traum, ja, in einem göttlichen Traum, geht es nicht um persönliche Vorteile. Es geht nicht um den eigenen Stolz, den wir nähren und uns erheben. Es geht Salomo um Gott und um seinen Nächsten. Und das ist das Zweiergebot, was Jesus erhebt. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist das Wichtigste. Und das tut Salomo hier. Das ist ihm auf dem Herzen. Das ist das Evangelium. Nicht langes Leben, nicht Reichtum, nicht Vergeltung, damit ich irgendwie mich wieder gut fühle, dass meine Feinde sich vor mir beugen müssen. Gott gefällt es nicht, wenn wir unseren Stolz nähren.
Wir sollen unseren Nächsten ehren. Gott freut sich darüber, dass Salomo Gutes und Böses unterscheiden möchte. Er gibt ihm Verständnis zu richten. Gibt es hier einige belesene Bibelleser? Gutes und Böses unterscheiden. Ist es nicht irgendwie, klingelt es bei jemandem? In 1. Mose 3, also dort, wo die ganze Katastrophe mit der Sünde begann, bei den Menschen, ging es genau darum, Gott hat gesagt, du sollst nicht diese Frucht essen, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, also die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, letztendlich Weisheit, sollte er nicht machen, hat er gemacht, der Mensch, und wurde dann gerichtet. Und jetzt betet Salomo, ich möchte Gutes und Böses unterscheiden. Und sicherlich kannte er die Geschichte aus dem Paradies, und Gott hatte Gefallen daran. Es gibt tatsächlich Prediger, die diese Passage, die wir hier gerade lesen, übertragen auf 1. Mose und sagen, dass was Adam und Eva gemacht haben, keine Sünde ist. Weil die sagen, ja, gut und böse unterscheiden ist ja gut für Salomo, braucht er ja, Gott gibt es ihm auch. Nur gibt es einen großen Unterschied zwischen 1. Mose 3 und 1. Könige 3. 1. Mose 3, wer bietet diese Weisheit der Unterscheidung dem Menschen an? Satan in Form der Schlange. Aber wer ist in 1. Könige 3 die Quelle und der Urheber der Unterscheidungskraft? Gott selbst. Und das ist der große Unterschied. Was wir in 1. Mose 3 lesen, ist, dass der Mensch selber, er möchte selber von einer fragwürdigen Quelle, die eigentlich gar keinerlei Vertrauen verdient, selber sich Weisheit aneignen möchte. Und das ist das große Problem, dass der Mensch an Gott vorbeigehen möchte und Weisheit außerhalb von Gott suchen möchte und anwenden möchte. Das möchte Gott nicht. Was Gott aber hier gefällt, worüber er sich freut, ist, dass Salomo seine Bedürftigkeit erkennt, selbstlos ist, sein Volk dienen möchte und Gott fragt. Und deswegen ist es auch in den nächsten Kapitel, in 1. Könige, heißt es, und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens, wie der Sand am Ufer des Meeres. Und ein paar Kapitel weiter. Und die ganze Erde suchte das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die Gott in sein Herz gegeben hatte. Das ist der große Unterschied. Adam und Eva wollten sich selbst aneignen. Eigenwillige Weisheitsaneignung. Aber Salomo hat Gott gesucht. Gott freut es, dass Salomo sich eingesteht, dass sein eigenes Herz trügerisch ist. Ich kann mich nicht auf mein Herz verlassen. Meine Entscheidungen sind nicht immer richtig. Ich brauche eine andere Distanz, um zu erkennen, was richtig und falsch ist. Und wenn du auf meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnung und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihn gegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. Hier sehen wir, dass Gott jetzt den Salomo, er überschüttet ihn. Er gibt ihm Weisheit und er gibt ihm sogar das, was er nicht erbeten hatte. Aber er gibt es ihm nicht nur einfach, sondern er stellt ihn auch in Verantwortung. Wenn du eine Begegnung mit dem Allmächtigen hast, wenn du Gott begegnest, dann stellt dich das in Verantwortung. Du wirst in die Pflicht genommen. Wenn du das und das tust, dann wird das und das passieren. Der Salomo hat es nicht gemacht, deswegen ist es auch nicht passiert. Gott nimmt den Salomo, den er beschenkt, in die Pflicht. Wenn du ehrlich, konkret, selbstlos bittest, du wirst empfangen. Aber der Geber dieser guten Gabe nimmt dich in die Pflicht. Er nimmt ganz interessanterweise, nimmt er David als Beispiel, Gott selbst. Wenn du so wie dein Vater David, also wenn David im Himmel so durch die Bibel blättert, dann muss er sich freuen, dass er hier so liest, so wie David. Oh ja, ganz genau, so wie ich. David wird oft als Vorbild verwendet. Aber hat David keine Makel gehabt? Hat er seine, wenn du so wie David in den Ordnungen, in den Geboten lebst, wer Davids Geschichte studiert, weiß, der Mann hat mächtige Patzer in seinem Leben gehabt. Und trotzdem, meine Lieben, nimmt Gott ihn als Beispiel, als Vorbild. Warum? Wir lesen es in Vers 6. Wo Salomo sagt, du selbst hast ja deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat, in Treue, man kann auch sagen in Wahrheit, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens. David wird so oft als Beispiel genommen, nicht weil er sündlos ist und weil er perfekt ist. Davids Leben ist von Einsicht, Buße und Umkehr gekennzeichnet. Und aus diesem Grund treffen die Begrifflichkeit Wahrheit, Aufrichtigkeit auf David zu und auch Gerechtigkeit. Nicht, weil er selbst gerecht ist, sondern weil er immer wieder zu Gott gegangen ist. Und deswegen wird er als Vorbild auch Salomo gegeben und kann auch uns dienen. Nicht, weil er perfekt ist, sondern weil er aufrichtig ist. Wir kommen zum letzten Vers. Da erwachte Salomo und siehe, es war ein Traum gewesen. Und er ging nach Jerusalem und er trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und bereitete Heilsopfer und bereitete für alle seine Knechte ein Festmahl. Ein zweifaches Erwachen haben wir jetzt hier. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Salomo erwacht zweierlei. Einmal reißt es ihn aus seinem Schlaf und er denkt, wow, ich hatte gerade einen krassen Traum mit Gott. Gott hat mit mir geredet. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Wir erwachen auch alle jeden Morgen. Aber er erwacht noch auf einer anderen Art und Weise. Gott hat ihm gesagt, du bekommst ein hörendes Herz. Was tut er, nachdem er aufgewacht ist? Er geht nach Jerusalem. Wo war er? Er war in Gibeon. Und er kam, meine Lieben, nicht auf die Idee zu sagen, hey, ich habe ja hier die Stiftshütte, ich habe ja hier den Altar, da ist noch ein bisschen Blut dran von gestern Abend, ich mache hier mal weiter. Gott hat ihm ein hörendes Herz gegeben und das hat eine Veränderung in Salomo bewirkt, ohne dass Gott einen Ton gesagt hat, hat er erkannt, was gut und recht ist, was richtig und falsch ist und hat sich aufgemacht. Ist 8 Kilometer südlich gegangen, nach Jerusalem. Dort war nämlich die Bundeslade. Auch interessant, dass diese Gerätschaften getrennt voneinander standen. Er geht zurück nach Jerusalem, an den wahren Ort der Anbetung. Und das wird dann auch dann der Ort sein, genau dort, wo er hingegangen ist, wo David gesagt hat, hier, dieser Altar, genau dort haben sie dann den Tempel gebaut. Vieles war nicht perfekt im Leben Salomos. Es war sogar eher kritisch. Aber Gott handelt immer in der Situation, in der wir Menschen gerade stecken. Ich muss nicht erst aus meiner eigenen Kraft etwas bewerkstelligen, dass sich Gott meiner annimmt und mein Leben verändert. Gott tut große Dinge. Er handelt hier und jetzt. Er handelt jetzt in meinem Leben. Auch wenn du dich 8 Kilometer nördlich vom eigentlichen Zielort befindest. Er handelt in meiner suboptimalen Situation. Gottes Gnade können wir uns nicht verdienen. Und wir dürfen sie ergreifen, dort, wo wir stehen. Amen. Wir singen gemeinsam ein Lied.